nur Golf auf meinsportradio.de.
Erste Runde der Honda Classic jetzt hier in der Analyse bei uns bei nur Golf auf meinsportradio.de. Desiree Wolf, unsere Expertin, ist wieder dabei. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, wir gucken auf das Ergebnis zunächst mal. Alex Noren liegt nach der ersten Runde mit -4 an der Spitze, teilt sich den Platz an der Sonne mit Webb Simpson. Beide, wie gesagt, -4 dahinter. Eine ganze Reihe an Spielern, die auf dem geteilten dritten Platz bei -3 liegen. Morgan Hoffman zum Beispiel, Justin Thomas, Daniel Berger und Mackenzie Hughes, genauso wie Louis Oosthuizen, der Südafrikaner, auch mit dabei bei -3. Wie gesagt, die Scores am ersten Tag noch alle dicht beieinander. Es waren unheimlich schwierige Bedingungen und somit ist auch Tiger Woods mit einer Even-Par-Runde gar nicht so weit weg. Geteilter 21. ganz weit unten dagegen die Deutschen. Geteilter 82. mit +4. Alex Shaker, Stefan Jäger, der hatte eine +9 gespielt, eine 79. Und Martin Keimer, der musste wegen einer Handgelenksverletzung leider zurückziehen nach seiner 75. Desiree, das ist das allererste Mal in seiner Karriere, dass er verletzungsbedingt ein Turnier abbrechen muss.
Ja, das hat er auch entsprechend auf Social Media so kundgetan. Ist natürlich ganz ärgerlich, weil er bei diesem Turnier natürlich auch interessant anzuschauen war. Wurde auch von den Amerikanern in der Berichterstattung überall letztendlich in den Zusammenfassungen erwähnt, dass er eben zurückgezogen hat, was ja jetzt nicht bei jedem Rückzug sozusagen immer thematisiert wird. Aber das ist natürlich schon ein Verlust fürs Feld, finde ich, und natürlich besonders aus deutscher Sicht. Klar. Er hat gesagt, er wird uns auf dem Laufenden halten, also nicht uns jetzt speziell, sondern überhaupt seine Fans. Das wird wahrscheinlich über Twitter passieren, nehme ich an. Und wir werden das sicher dann auch in den einschlägigen Golfmedien irgendwie berichtet bekommen, was dann tatsächlich los ist. Rechtes Handgelenk ist natürlich immer doof. Mhm. Es ist aber dann die absolut vernünftige Lösung, dann zurückzuziehen und dann nicht nochmal dann so ein Turnierwochenende drauf zu spielen und schon gar nicht so ein schwieriges wie jetzt hier bei der Honda Classic, wo du unter Umständen ja auch mal dann ein bisschen abseits der Spielbahn liegst und wir schon am ersten Tag ein paar spektakuläre Schläge von so ein bisschen abseits der Bahn, zum Teil im Wasser, zum Teil siehe Daniel Berger im Wasser stehend, gesehen haben. Das ist alles immer äußerst hübsch anzusehen für die Zuschauer und natürlich spektakulär. Birgt aber letztendlich natürlich, wenn da irgendwo halt so an der Wasserlinie dann Steine sind oder sonst irgendwas. Rory hat ja auch so einen Schlag gemacht, der zwar fantastisch gelungen war, aber wo du halt immer ein bisschen so Felsbröckchen irgendwie möglicherweise noch hast. Und das wäre natürlich für ein möglicherweise angegriffenes Handgelenk der Todesstoß, wenn dann so ein Schlag noch irgendwie stattfinden würde. Insofern ist der Rückzug von Martin Keimer absolut wichtig und richtig.
Und wir haben ja schon über einige Golfer so in den letzten Jahren gesprochen, die dann trotzdem weitergespielt haben, auf die Signale ihres Körpers nicht unbedingt gehört haben und dann entsprechend auch lange ausfielen. Also von daher wirklich gute Entscheidung von Martin Keimer von dieser Stelle. Gute Besserung, dass wir ihn dann möglichst bald bei den nächsten Auftritten dann wieder verfolgen können. Und wir verfolgen jetzt die anderen. Ich sagte schon, es waren schwierige Bedingungen am ersten Tag in Palm Beach Gardens. Das Wasser, gut, was sowieso ins Spiel kommt, kam noch mehr ins Spiel, weil nämlich auch der Wind jetzt mal gar nicht so wenig blies und die Grüns vor allen Dingen auch ziemlich, ja, schwierig waren. Rory McIlroy, einer von denen, die sich darüber dann auch mokiert hatten, unter anderem gesagt hatte, die sahen am Donnerstag schon so aus wie sonst eigentlich Sonntag. Das spricht nicht für einen guten Zustand des Platzes.
Nein, McIlroy hat auch gesagt, there is not a lot of grass on them, was prinzipiell für den Grün natürlich dann ein bisschen schlecht ist. Das kann man dahingehend erklären, dass es wohl ein sehr trockener Februar war in Florida, also beziehungsweise vor allen Dingen hier in Palm Beach. Und der Wind trägt natürlich sein gutes Schärflein dazu bei, dass das dann dazu führt, dass die Grüns sehr angegriffen sind. Palm Beach Gardens, ich war da schon, ich habe leider den Honda Classic nicht spielen können damals, aber ich habe in der Nähe gespielt und da hast du natürlich einfach viel Wind immer und noch dazu natürlich Salzwasser getränkten Wind, womöglich, der eben dann von der Küste kommt. Also du befindest dich ja da zwischen Waterways, die direkt am Festland sind und manchmal noch Inselchen und dann dem offenen Atlantik. Und das ist natürlich, also Trockenheit von unten sozusagen, sprich, du musst dauernd bewässern. Gepaart mit viel Wind ist halt ein Todesstoß für so Grüns, und das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig, die in Ordnung zu halten. Und ganz ehrlich, also der Honda Classic Platz, also der PGA National, ist ein Aushängeschild der PGA, und es ist nicht so, dass die also in einem minderen Golfclub spielen, wo man sagt, was hat denn da der Greenkeeper schon wieder angestellt? Also das wird halt offensichtlich auch nicht besser jetzt gegangen sein. Die tun sicher alles, um für so ein Turnier den Platz in bestmöglichem Zustand zu halten. Aber du hast jetzt natürlich das Ding, dass da manchmal einfach das sieht halt ein bisschen wie verschmutzt dann aus auf den Grüns. Du hast einfach wenig Grassubstanz drunter. Und das macht dann das Spiel auf den Grüns, um die Grüns, nicht einfacher. Insofern wird das sicher auch ein Faktor sein. Der Wind ist letztendlich immer mit dabei auf dem Platz, hatte ich ja schon gesagt, gerade einfach aufgrund der Lage, aufgrund der geografischen Lage natürlich immer eigentlich ein Ding. Und diese Grüns machen es dann nicht einfacher, und lustigerweise wahrscheinlich sind es genau diese Bedingungen, die aus meiner Sicht den guten Tiger zu einer ganz passablen Runde dann verleitet haben, weil er natürlich mit genau sowas sehr, sehr gut umgehen kann. Ich habe mir extra die Scorekarte von Stefan Jäger angeschaut und die Bildchen analysiert, weil ich ihn das nicht im Fernsehen sehen konnte. Und bei Stefan Jäger zum Beispiel war das Wasser überhaupt kein Problem. Nicht überhaupt kein Problem. Er hat einen Double Bogey gespielt, und das war tatsächlich mit einem Wasserstrafschlag. Aber alles andere, was er an Schlägen verloren hat, er hat sonst auch einfach relativ konstant einfach nur in Anführungszeichen Bogies gespielt, hat er um die Grüns verloren. Mhm. Ganz, ganz charakteristisch. Also das ist ein absoluter, wie soll ich sagen, nicht Anfängerfehler, aber also er hat jetzt nicht irgendwie Pech gehabt und 2, 3 Bälle ins Wasser gehauen, sondern er hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, den Platz dann um die Grüns. Das sind halt dummerweise, ist ja nicht nur Wasser, da ist ja auch noch, sind ja auch noch Bunker ohne Ende. Und auch wirklich schwierig zu spielen, der Greenside-Bunker, aber auch Fairway-Bunker. Und also Stefan Jäger hat da wirklich alles eigentlich oder das meiste ums Grün rum verloren. Und Tiger wiederum, wenn ich das als Kontrast so irgendwie aufführen darf, ist halt jemand, der mit so Widrigkeiten aufgrund seiner wahnsinnigen Erfahrung und Routine, die er hat, dann doch wieder besser umgehen kann und sowas vielleicht auch viel besser einschätzen kann als manche Spieler, die eben den Platz zum ersten Mal spielen.
Tiger Woods, wenn wir auch bei dem bleiben, Probleme wieder mit dem Driver, hatte, glaube ich, nur 5 Fairways getroffen, wenn ich das richtig erinnere aus seiner Statistik, auf jeden Fall deutlich weniger, als er eigentlich vorhatte. Aber das sind die Probleme, die er schon in der letzten Woche dann im Riviera Country Club hatte. Aber das Dreierholz, das macht auf jeden Fall Mut, so sagen es seine Statistiken aus. Das lief deutlich besser, und auch sonst war er mit seinem Auftritt eigentlich zufrieden.
Kann er auch sein. Es waren tatsächlich, also er hat die Hälfte der Fairways getroffen. Das waren 7 von 14, wenn ich das richtig sehe. Halt nur 10 Grüns, aber wir hatten, glaube ich, gestern in der Sendung schon gesagt, der Platz, die Honda Championship, die ist halt jetzt wirklich absolut abhängig von gutem Ballstriking. Und genau, wenn man das braucht, kommt Tiger an und packt es aus. Das hat wirklich, also das scheint ein Riesenunterschied zu sein, ob du da eben an der Westküste oder an der Ostküste stehst, weil es war wirklich ein anderer Tiger, der da aufgeschlagen hat, hätte ich beinahe gesagt, abgeschlagen hat. Und er hatte sein Ballstriking gut im Griff. Der Driver war tatsächlich das einzige immer noch Problem, den hat er aber auch nicht allzu oft benutzt. Und er hat ihn nicht irgendwie ganz furchtbar in die Bredouille gebracht. Und er hat es einfach geschafft, auch wie Stefan Jäger, jetzt mal wieder der Vergleich, das Wasser eigentlich komplett aus dem Spiel zu lassen. Und wirklich, da waren schon noch Schläge irgendwie mal abseits der Spielbahn. Er hat auch mal so ein Verpflegungsdings da, so ein Pretzel stand da irgendwie getroffen, oder beziehungsweise der Ball lag dann drunter. Da gab es schon natürlich Kalamitäten.
Das war der Einkehrschwung, er wollte eine Brezel essen.
Ja, das hat man, glaube ich, auch so interpretiert dann. Es gab auch Eiscreme dort. Also vielleicht war das zu verführerisch, die Ablenkung abseits der Spielbahn. Aber er hat wirklich, also er hat halt die ganz, ganz groben Links-Rechts-Raushauer vermieden. Und das sind ja die, von denen ich gestern noch gesagt habe, die dich halt in kürzester Zeit da einfach wirklich vom Score her in die untersten Tiefen des Leaderboards verschlagen können. Und das ist ihm wirklich, also er hat, man kann es vielleicht in einem Satz so sagen, er hat sein Spiel sehr, sehr gut zusammenhalten können und sehr, sehr gut einfach die groben Aussätze vermeiden können. Und Dann kam eben noch gar nicht so schlechtes Putten dann auf den Grüns dazu. Also einfach auch das Spiel um die Grüns ist dann halt eher was er jetzt unter Kontrolle hatte. Und das ist auf so einem Platz halt wichtig. Und dann, würde ich mal sagen, also das wird sicher eine seiner besten Turnierrunden in letzter Zeit gewesen sein.
Und sie hält ihm auf jeden Fall alle Chancen offen, einmal den Cut zu schaffen, aber dann auch am Wochenende vielleicht eine gute Rolle zu spielen. Aber da warten wir mal den zweiten Tag erstmal ab. Man muss ja genau gucken, was dann auch mit den Winden wird, wie sich die Bedingungen dann auf den Grüns verändern. Und wir sagten ja vorhin schon, Rory McIlroy und die Grüns, die wurden gestern keine großen Freunde. Eine +2 am Ende deutlich schlechter als Tiger, also für Rory McIlroy. Und der hatte auch mit den Winden einige Probleme. Zum Beispiel am Schlussloch an der 18, wo er sich ein Double Bogey eingefangen hat, auf diesem Par 5 einfach nicht zurechtkam.
Ja, wobei, wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, das hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Also McIlroy hat, was er an diesem Schlussloch schon öfter getan hat, und da gibt's einen Schlag des Jahres, ich weiß nicht mehr wann der war, vor 2, 3, 4 Jahren irgendwann mal, als er das Turnier auch gewonnen hat, da hat er einen spektakulären Schlag, den habe ich jetzt noch wirklich wie einen Film vor Augen, da eben aufs Grün gehauen an der 18. Und das wollte er dann gestern wohl auch, aber ich meine, gut, der hat natürlich jetzt keine Übersicht über die Statistik und er würde sich davon sowieso auch nicht beeindrucken lassen, aber es war eben so, dass wirklich nur zwei Spieler überhaupt das Par 5 dann eben erreicht hatten, also mit dem zweiten Schlag, und McIlroy hat halt trotzdem sein Dreierholz, was er da gerne spielt, gegen den Wind aus 268 Yards spielen wollen. Und war damit dann eben im Wasser. Und das war dann sein Double Bogey und das hat halt zu der zwei Überrunde dann geführt. Der wäre nämlich auch Even Par gewesen. McIlroy bleibt bei seiner Analyse und sagt, das war der richtige Schlag. Ich habe es nur einfach nicht gut ausgeführt. Kann man sich jetzt streiten. Wie gesagt, hätte man vielleicht aufgrund des Windes tatsächlich möglicherweise noch eine andere Option finden können. Auf der anderen Seite, wenn er ihn dann draufgehauen hätte und ihn aus seiner Sicht noch besser getroffen hätte, hätte auch jeder gesagt, wow, der Rory, das ist ein Kerl. Also insofern, ja, darf man vielleicht auch nicht zu defensiv kritisieren. Ich weiß es nicht. Bemerkenswert ist halt, dass er in einem Flight war mit Adam Scott und mit Patrick Harrington. Und die haben tatsächlich zu dritt die 4 Schlusslöcher wirklich, also absolut oh Gott, das fällt mir kein freundlicher Ausdruck ein.
Sagen wir doch einfach verkackt. Kann man, glaube ich,
ja,
so
danke,
sagen.
Ja, danke, muss ich es mal nicht sagen.
10 über, die 3 zusammen, ja.
Das ist die kürzeste Art und Weise, das zu umschreiben. Adam Scott, der hat das Turnier ja 2016 gewonnen, weiß auch eigentlich, wie Golfspielen geht, hat die Bear Trap komplett verhauen. Der hat bei beiden Par 3s, also die Bear Trap ist ja Loch 15 bis 17 und 15 und 17 sind eben Par 3s, hat er bei beiden ins Wasser gehauen, dann eben ein Double Bogey auf der 15 entsprechend gemacht und auf der 17 hat es dann sogar zu einem Triple Bogey geführt. Weil selbst aus der Drop Area dann war der Schlag dann zu lang und hat's dann tatsächlich nicht geschafft, ihn reinzupatten. Also das war dann natürlich 5 Schläge eingesammelt auf 2 Löchern in der Bear Trap. Das gibt dann eben all in all eine 73 und hat ihm dann tatsächlich eine wirklich solide Runde sonst einfach zerstört, weil also es war keine 73, ich habe überall so ein bisschen schlecht gespielt, sondern es war eine 73, die auf 2 Löchern entstanden ist. Und Patrick Harrington hat dann sich entschlossen, dafür das Loch 16 irgendwie mal ein bisschen zu bedienen, hat da einen Triple Bogey geholt. Rory dann eben an der 18, also jeder von denen hat sich ein Loch rausgesucht, Adam Scott sogar 2. Und die waren dann zusammengenommen wirklich 10 über auf den letzten 4 Löchern. Das ist natürlich irgendwie Katastrophe. Also ja, aber das ist genau der Platz, das ist genau das, was passieren kann. Und da die Bear Trap eben logischerweise nicht von Loch 2 bis 4, sondern von Loch 15 bis 17 ist, bleibt es auch am Sonntag bis zum Schluss spannend, weil da kann wirklich alles noch passieren. Und das ist der absolute Charme und der Reiz dieses Turniers. Und ich bin jetzt schon gespannt, wer da dann tatsächlich den Sieg davonträgt. Das wird, glaube ich, erstens wird es keine hohe Entscheidung werden. Also da wird es wahrscheinlich möglicherweise nicht weit irgendwie in die Zweistelligkeit reingehen mit dem Unterpaarergebnis. Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich spannend bleibt bis zum Schluss.
Also das hoffen wir natürlich und dann haben wir Montag bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de ein bisschen was zu erzählen und dann dieses spannende Turnier dann auf jeden Fall zusammenzufassen. Desiree, für heute vielen Dank.
Gerne.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.